Ja, wie bereits gesagt, ich stelle das Parfüm vor. In dem Roman geht es um einen mit genialen Geruchssinn und ohne jeden menschlichen Eigengeruch ausgestatteten Mörders. Er heißt Jean-Baptiste Granoli und kam an dem wohl stinkendsten Ort der Welt unter einem Schlachttisch einer Fischbude in Paris auf die Welt. In der Kindheit und Jugend hatte er es als Waise nicht leicht und überstand dies nur mit seinem starken Überlebenswillen. Später erwarb Jean-Baptiste einen Gesellenbrief bei dem Parfümeur Baldini. Er wollte mit seiner Fähigkeit der beste Parfümeur werden und lernte bei Baldini viel über die Herstellung von Parfüm. Heimlich versuchte er anorganischen Stoffen wie Glas oder Metall den Geruch zu entlocken mit der einzigen ihm bekannten Methode der Destillation, jedoch ohne Erfolg. Nach dem Tod seines Lehrmeisters machte Jean-Baptiste sich auf, um andere Methoden zur Konservierung von Düften zu finden. Auf seiner Reise landete er auf einem einsamen Berg und blieb dort 7 Jahre. Erst dann begann sein Werk als Serienmörder. Er fand eine Methode, Menschengerüche festzuhalten und tötete für den besten Duft der Welt, der ihm scheinbar unbegrenzte Macht verschaffte, eine Vielzahl an jungen Frauen. Ich werde jetzt eine der prächtigsten Szenen aus diesem Buch vorlesen, in der es Jean-Baptiste gelingt, alle Menschen mit seinem Duft zu beeinflussen. Die Hinrichtung war auf 5 Uhr nachmittags angesetzt. Schon am Morgen kamen die ersten Schaulustigen und sicherten sich die Plätze. Sie brachten Stühle und Trittbänkchen mit Sitzkissen, Verpflegung, Wein und ihre Kinder. Als gegen Mittag die Landbevölkerung aus allen Himmelsrichtungen in Massen herbeiströmte, war der Chor schon so dicht besetzt, dass die Neuankömmlinge auf den terrassenförmig ansteigenden Gärten und Feldern jenseits des Platzes und auf der Straße nach Grenoble lagern mussten. Die Händler machten bereits gute Geschäfte, man aß, man trank, es summte und brodelte wie bei einem Jahrmarkt. Bald waren wohl an die 10.000 Menschen zusammengekommen, mehr als zum Fest der Jasminkönigin, mehr als zur größten Prozession, mehr als jemals zuvor in Grasse. Bis weit die Hänge hinauf standen sie. Sie hingen in den Bäumen, sie hockten auf den Mauern und Dächern, sie drängten sich zu 10, zu 12 in den Fensteröffnungen. Nur im Zentrum des Chors, geschützt vom Barrikadenzaun, wie herausgestochen aus dem Teig der Menschenmenge, blieb noch ein freier Platz für die Tribüne und für das Schaffort, das sich plötzlich ganz klein ausmachte, wie ein Spielzeug oder wie die Bühne eines Puppentheaters. Und eine Gasse wurde freigehalten, vom Richtplatz zur Pont du Cour und in die Rue Truat hinein. Kurz nach 3 erschienen Monsieur Papin und seine Gehilfen. Beifall rauschte auf, sie trugen das aus Holzbalken gefügte Andreaskreuz zum Schaffort und brachten es auf die geeignete Arbeitshöhe, indem sie es mit 4 schweren Tischlerböcken unterstützten. Ein Tischlergeselle nagelte es fest. Jeder Handgriff der Henkersknechte und des Tischlers wurde von der Menge mit Applaus bedacht. Als dann Papin mit der Eisenstange herbeitrat, das Kreuz umging, seine Schritte ausmaß, bald von dieser, bald von jener Seite, einen imaginierten Schlag führte, brach regelrechter Jubel aus. Um 4 begann sich die Tribüne zu befüllen. Es gab viele feine Leute zu bestaunen, reiche Herren mit Lakaien und guten Manieren, schöne Damen, große Hüte, glitzernde Kleider, der gesamte Adel aus Stadt und Land war zugegen. Die Herren des Rates erschienen im geschlossenen Zug, angeführt von den beiden Konsuln. Ritchie trug schwarze Kleider, schwarze Strümpfe, schwarzen Hut. Hinter dem Rat marschierte der Magistrat ein und unter Leitung des Gerichtspräsidenten. Als letzter kam der Bischof im offenen Tragestuhl, im leuchtend violetten Ornat und grünem Hütchen. Wer noch bedeckt war, nahm spätestens jetzt die Mütze ab. Es wurde feierlich. Dann geschah etwa 10 Minuten lang nichts. Die Herrschaften hatten Platz genommen, das Volk harrte reglos, niemand aß mehr, alles wartete. Papin und seine Knechte standen auf der Bühne des Schaffors wie angeschraubt. Die Sonne hing groß und gelb über dem Esterell. Aus dem Grasserbecken kam ein lauer Wind und trug den Duft der Orangenblüten herauf. Es war sehr warm und geradezu unwahrscheinlich still. Endlich, als man schon meinte, die Spannung könne nicht länger andauern, ohne in einen tausendfachen Schrei, einen Tumult, eine Raserei oder ein sonstiges Massenereignis zu zerplatzen, hörte man in der Stille Pferdegetrappel und das Knirschen von Rädern. Und darunter kam ein 2 Spendwagen von der Wagen des Leutnants. Sie stand nun Nun sah jedermann sich in der Schranke sichtbar führte. Polizeileute hatte auf Abführung bestanden, da andere Sicherheit brandieren zu können. Üblich durchaus das Gefängnis auf 5 Platz entfernt. Ein Verurteilter, die kurze Strecke, aus welcher Grund auch nicht stellte, ist auch auf einer Eselbahn getan. Dass einer zur einen Hinrichtung in der Rosse kurz referierten Reihekleid hatte man noch nicht erlebt. Außerdem kamen nicht ungut umgegen. War zufrieden, dass überhaupt das geschah, hielt die mit der Kutsche für einen gelungenen Einblick, wie im Theater, wo man es schätzt, ein Stück auf überraschend neue Weise präsentiert wird. Viele Auftritte seien es einem so ordentlichen, abscheulichen Verbrauch in Ausordnung. Nicht einen ordentlichen Straßenräuber hätten auf Platz herren und erschlagen, das ist ein sensationelles Wesen. Ihr in Karkischen Polster wird das Andreaskreuz führen, war von kleiner Grausamkeit. Zwischen Tafon und die Bühne, die Leinen sprangen ab, öffnet, da klappten das Treppchen. Der Polizeileutnant stieg ziehend Wache. Und ich renne, er war weißes und weißes Schwartur. Er war nicht gefesselt, niemand an. Stieg der Kugel wie ein Wunder. Oder etwas ähnliches wie Wunder. Nämlich, dass es ungreif unglaublich ist, dass alle Zeugen nacheinander bezahlt haben, überhaupt noch jemals darauf zu sprechen kommen. Toll war, dass sie sich da alles am überan beteiligt gewesen sind. Es war nämlich, dass die Zehntel auf dem Chor und auf dem Unglück sich von dem Moment an von dem unerschütterlichen Glauben durchstreckt fühlten, der im Blaurock aus der Kutsche geschickt war, unmöglich ein Mörder sei. Seine Identität zweifelten. An derselbe Mensch, den sie aus Fenster sie hatten und sie dann verhaftet wurden in wütend Hassen. Derselbe zwei zuvor und erdrückend Beweise und einen Beständen rechtskräftig verurteilt war. Derselbe, dessen den Schafe sie nur einer Mute gierig ersehen. Er war es. Doch war es auch nicht. Er konnte nicht sein. Er konnte kein Mörder sein. Er war auf dem Weg, war die Umstohn. Das wussten diesen alle vom Buchfilm und Verkäufer, von der Magistrat, vom Präsidenten Richtes bis zum Jungen. Auch er wusste es. Und seine Fäuste, die da umklagten, ihm war mit so schweren Armen, so weichen Knien, so bangem Herzen wie einem Kind. Er hätte diesen Stab nicht heben können. Im Leben würde er die Kraft aufbringen, neben den reinen und Mann. Ach, fürchte den, da er hört würde, er musste seinen mörderischen Stab vor schweren Knie zu sinken. Der große Stab, oh. Nicht anders in 10.000 Männern, Frauen und Kindern und Kindern, die was war. Die Sache, die Kirchen, haben wir uns ins Haus.